möchte noch mal einen Morgen in Matthäus 16 verbringen, bevor wir weitergehen. Letzte Woche war der Vers 24, unser Schlüsselvers, könnten wir sagen. Wo steht, da sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Denn wenn jemand sein Leben erretten will, wird er es verlieren. Wenn aber jemand sein Leben verliert, um meinetwillen, wird er es finden. Wir haben uns auch Philipper 2, 21 angesehen, wo der Paulus sagt, das Leben ist für mich Christus. Eine Sache, Christus. Wir haben gesagt, es ist der Weg zu einem geistlich gesunden, zu einem gesegneten, zu einem erfüllten, zu einem glücklichen Leben, wenn wir uns auf Jesus ausrichten und wenn wir ihm voll hingegeben sind. Wahres Glück und wirkliche tiefe geistliche Erfüllung, das können wir nur in der Selbstaufgabe finden, in der Selbstaufgabe an Jesus, in der Hingabe an ihm und im Dienst für ihn. Alles, was wir tun, tun wir für ihn. Und dasselbe, was für einen Christen als Person gilt, gilt auch für eine Gemeinde. Oder, ja. Und wir haben das vor 3 Wochen kurz angesprochen. Es gibt Gemeinden mit ganz vielen verschiedenen Ausrichtungen. Und ich möchte nochmal die Verse 13 bis 18 hier durchlesen. Wir wollen heute ein bisschen reden über Ausrichtung unserer Gemeinde. Als aber Jesus in die Gegenden von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seinen Jüngern und sprach, was sagen die Menschen, wer der Sohn des Menschen ist? Sie aber sagten, einige Johannes der Täufer, andere aber Elia und andere wieder Jeremia oder einer der Propheten. Er spricht zu ihnen, ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Simon Petrus aber antwortete und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, glückselig bist du, Simon Barjona, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Aber auch dies sage ich dir, dass du bist Petrus, und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen, und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Wir sehen hier 4 Theorien, die Menschen über Jesus hatten. Im Vers 14. Einige sagten es, Johannes der Täufer, andere Elia, andere wiederum Jeremia oder einer der Propheten. 4 verschiedene Theorien, die Menschen über Jesus hatten. Aber Jesus hat nicht wirklich reagiert auf diese Bekenntnisse. Aber dann, als der Petrus bekannt hat, du bist der Messias und du bist der Sohn Gottes, hat Jesus gesagt, auf diesem Bekenntnis, auf diesem Verständnis werde ich meine Gemeinde bauen. Es ist das erste Mal in der Bibel, dass das Wort Gemeinde vorkommt übrigens. Das Wort Ekklesia im Griechischen. Auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Als der Petrus gesagt hat, mit anderen Worten, Jesus, du bist der Größte. Du bist unser Alles. Du bist unser Messias, unser Erlöser und du bist unser Herrngott. Es geht alles um dich, Jesus. Und das ist der Schlüssel, wenn eine Gemeinde oder auch eine Familie, eine Gruppe von Menschen das bekennt. Jesus, du bist unser Alles. Jesus, du bist unser Zentrum. Du bist die Leidenschaft unseres Lebens. Ich glaube, das wird eine reiche, eine gesegnete Gemeinde sein oder Familie sein oder Gruppe von Menschen. Es wird eine Gruppe von Menschen sein, die die richtige Ausrichtung hat für ihr Leben, aber auch für ihre Gemeinschaft. Und ich denke, die Versuchung ist gerade heute, unser Gemeindeleben auf anderen Dingen aufzubauen. Ich meine, man kann viel tun als Gemeinde, man kann viele Ziele haben. Und viele tun das, bauen Gemeinden auf unterschiedlichen Philosophien oder auch auf diesen Theorien dieser Menschen auf, denke ich, die hier von Jesus gesagt haben, er ist Johannes der Täufer oder Elia oder Jeremia oder irgendein anderer Prophet. Aber wenn wir das tun, dann ist es immer eine Einschränkung von dem, was Jesus wirklich tun will in unserer Mitte. Vers 14, die ersten haben gesagt, einige, Johannes der Täufer. Johannes war dieser Mann mit einem sehr ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Er hat die Menschen zur Buße und zur Umkehr aufgerufen, als die Leute zu ihm hinausgekommen sind an den Jordan. Er hat ihnen gesagt, Leute, seid ehrlich, seid integer, begnügt euch mit eurem Sold, hat er den Soldaten gesagt. Seid freigebig. War ein Reformator. Wir könnten vielleicht sogar sagen, er war ein Moralapostel. Ich sage, Leute, bringt euer Leben in Ordnung. Und als Herodes Antipas den Johannes hat enthaupten lassen und dann ist Jesus auf die Bühne gekommen, hat der Herodes gesagt, oh, Johannes der Täufer ist von den Toten auferstanden, er ist wieder da. Seht ihr, die erste Botschaft von Jesus war, tut Buße oder kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Und wenn wir die Bergpredigt lesen, das ist die größte Lehre über Moral oder Ethik, die es wahrscheinlich überhaupt gibt, die je gelehrt wurde. Und so ist es verständlich, dass einige der Menschen Jesus für Johannes den Täufer gehalten haben. Aber Jesus war natürlich viel mehr. Manche Leute, manche Gemeinden bauen ihre Johannes der Täufer Gemeinden. Das Ziel, die Ausrichtung ist moralische Erneuerung. Leute, ihr müsst euer Leben in Ordnung bringen. Leute, ihr müsst ein ethisch gutes Leben leben. Leute, wir müssen unsere Gesellschaft reformieren. Wir brauchen mehr Ehrlichkeit. Wir brauchen mehr ethisches Handeln. Wir müssen uns gegen diese Übel in der Welt engagieren, gegen Abtreibung und dem Zerfall der Familien gegentreten. Wir müssen aufstehen. Wir Christen müssen politisch mobilisieren. Und dann vor den Wahlen gibt es Wahlempfehlungen. Und ich bin überzeugt, jeder Christ sollte wählen gehen, im Hinblick auf die kommenden Wahlen. Ich glaube, es gehört dazu, unseren Nächsten zu lieben. Wir sind diejenigen, die einen Maßstab haben, wo wir prüfen können, was richtig, was falsch ist und welche Politik besser ist als die andere. Nicht zu sagen, dass es irgendeine biblische Politik gibt in unserem Land. Und ich denke, das gehört dazu. Und ich denke, wir könnten alle sagen, ja, Amen, wir wollen das sehen, dass in unserem Land wieder die Familien gestärkt wird und der Wert des einzelnen Menschen. Wir wollen sehen, dass das Morden von ungeborenen Kindern aufhört. Das ist keine Frage. Aber wenn wir das zum Zentrum machen, für uns als Gemeinde, dann werden wir abgelenkt vom Wesentlichen. Einige sagten, er ist Johannes der Täufer. Andere, Elia. Ich meine, Elia war derjenige Prophet im Alten Testament, der am meisten für seine Wunder bekannt war. Elia war ein Wunderwerker. Elia hat gebetet und dann hat es 3 Jahre lang nicht geregnet. Und dann auf sein Wort, auf sein Gebet hin, hat es plötzlich wieder geregnet nach 3 Jahren. Elia war der Prophet, der in diesen Wettstreit eingetreten ist mit den falschen Baalspropheten. Gesagt hat, okay Leute, lasst uns sehen, wer der wahre Gott ist, wer der wirkliche Gott ist. Hey, ihr Götzendiener, ihr Baalspropheten, ihr baut einen Altar da auf, ich baue einen Altar hier. Wir richten ein Opfer zu und der Gott, der Feuer vom Himmel fallen lässt, das ist der wahre Gott. Und dem betet an, dem folgt nach. Und dann könnt ihr die Geschichte nachlesen, die Baalspropheten sind um den Altar rumgetanzt. Kennt jemand das Superbuch, diese Kindervideos? Das ist eine super Geschichte, wo die Baalspropheten da um den Altar rumtanzen. Und der Elia hat sie ausgespannt, hat gesagt, hier, schreit doch lauter, vielleicht ist euer Gott verreist, dass er euch nicht hört. Und dann am Schluss hat er gebetet, hat gesagt, hey, gießt Wasser über den Altar und macht noch einen Graben und füllt es ganz auf mit Wasser. Und dann hat er gebetet und Feuer ist vom Himmel gefallen. Gott hat geantwortet. Und es gab die Begebenheit, wo der König gesagt hat, bringt mir den Elia her und hat Soldaten ausgesandt. Elia hat gesagt, wenn ich ein Mann Gottes bin, dann falle Feuer auf diese Leute. Und Feuer ist vom Himmel gefallen, hat die verzehrt. Das ist zweimal passiert und dann die dritte Gruppe ist gekommen, bitte komm mit uns und verschon uns. Aber das war der Elia, ein Mann voll Wundern, Zeichen und Wunder. Jesus hat viele Menschen an das erinnert. Jesus war ein Mensch, der viele Wunder getan hat. Wahrscheinlich mehr als je ein Mensch zuvor. Und wir sehen Christen, wir sehen Pastoren, die versuchen ihren Dienst um Zeichen und Wunder herum aufzubauen. So einen Elia-Dienst wünschen wir uns. Kommt und seht, wie Feuer vom Himmel fällt. Jeden Mittwoch um 19 Uhr in unserer Gemeinde. Und jeden zweiten Sonntag haben wir Heilungsgottesdienst. Und bei uns geschehen Zeichen und Wunder. Und spektakuläre Dinge. Die Leute fallen um und zittern und schreien rum. Es gibt eigene Begriffe dafür. Ich glaube, der John Wimber war das, der diesen Begriff Power Evangelism geprägt hat. So, wir müssen Zeichen und Wunder erfahren und dann werden die Leute zum Herrn kommen. Weil sie Gottes Kraft sehen, Gottes Wunder sehen. Leute, kommt zu uns. Wir erfahren Gottes Kraft. Und wer will das nicht? Ich glaube, jeder von uns würde sagen, ja, wir wollen Gottes Kraft erfahren. Wir wollen seine Wunder in unserem Leben sehen. Wir wollen von ihm berührt werden. Das Problem ist, wenn wir das wieder zur Ausrichtung machen, für unseren Dienst oder unser Leben, dann verzerrt das unser ganzes Bild und bringt unser ganzes Leben eigentlich aus der Balance. Wenn Wunder unser Fokus sind, unsere Ausrichtung. In Markus 16, Vers 17 heißt es, diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. Wunder und Zeichen sind das, was Gott tut, was denen nachfolgt, die glauben. Nicht umgekehrt, dass die, die glauben, den Zeichen und Wundern nachfolgen. Wie wir es heute so oft sehen. In Markus 16, Vers 20, jene aber zogen aus und predigten überall, darin der Herr mitwirkte und das Wort durch die darauffolgenden Zeichen bestätigte. Seht ihr, der Fokus der Apostel war, das Wort zu predigen, Jesus weiterzugeben. Und dann die Zeichen sind gefolgt. Jesus hat es bestätigt. In der Bibel, wenn wir sehen, dass Wunder passiert sind, dass Menschen geheilt wurden. Jesus und auch die Jünger waren immer sehr schnell, von sich selbst wegzuweisen und auf Gott hinzuweisen. Ich finde es faszinierend. Jedes Mal, wenn wir davon lesen, dass Jesus geheilt hat, wir lesen immer, die Menschen verherrlichten Gott. Die Menschen verherrlichten seinen Vater. Als der Petrus und der Johannes, oder als Gott durch den Petrus und Johannes, ist wahrscheinlich besser zu sagen, diesen Lahmen geheilt hat. In der Apostelgeschichte im Kapitel 3. Da heißt es, als Petrus es sah, sprach er zum Volk, Männer von Israel, was verwundert ihr euch hierüber? Oder was seht ihr so gespannt auf uns, als hätten wir aus eigener Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass dieser gehen kann? Der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter hat seinen Knecht Jesus verherrlicht. Immer von sich weg gewiesen auf den Herrn. Wie viel anders sind viele dieser Heilungsprediger heute? Wer steht da im Mittelpunkt? Ist so oft. Ist immer eine rote Lampe für uns, wenn ein Mann im Mittelpunkt steht oder die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Komm, mein Dienst! Ich bin der Heiler. Ihr müsst zu mir kommen. Und wenn sie dann noch um Geld bitten, dann überhaupt, muss bei uns die rote Warnlampe angehen. Ich finde es interessant, in der Bibel ist es sehr weise. Im Jakobusbrief heißt es, wenn einer von euch krank ist, dann rufe er die Ältesten der Gemeinde. Und die sollen für ihn beten. Und Gott wird das Gebet im Glauben erhören. Eine Gruppe von Menschen sollen zusammenkommen für den Beten. Nicht ein Mann. Dass niemand sagen kann, wenn Gott heilt, dass niemand sagen kann, hey, huhu. Ich bin gut, ich bin cool. Ich bin der Wundermann. Nee, Gott ist der Wunderwerker. Es ist keine One-Man-Show, die wir in der Bibel sehen. Das ist ein Problem. Gemeinden, die so auf das ausgerichtet sind, sind aus der Waagschale geworfen. Dort, wo Wunder betont werden. Es ist sehr stressig, so einen Dienst aufzubauen. Wir sehen meistens, dass viel gepusht wird. Nicht einfach, okay, Jesus, wir kommen im Glauben zusammen, wir vertrauen dir, wenn du heilen willst, wir beten und wir vertrauen dir und Gott, wenn du Wunder tust. Und ich denke, viele von uns haben das erlebt, dass Gott ganz normal, übernatürlich, natürlich Wunder tut, ohne großes Spektakel. Ich habe erlebt, dass Menschen geheilt worden sind, dass Menschen, ich meine, jeder, der sich bekehrt, ist ein Wunder, dass Menschen heil werden. Gott erhört Gebete, Gott tut Wunder, keine Frage. Aber wenn es unser Zentrum wird, dann müssen wir pushen. Das Problem ist, es muss immer spektakulärer werden. Weil es gibt so eine bestimmte Gruppe von Menschen, die den Zeichen und Wunder nachfolgen. Und wenn die Nachbargemeinde größere Wunder hat und größere Zeichen, dann sind die Leute weg. Rennen den Zeichen und Wunder nach, die ziehen weiter. Es ist eine sehr stressige Art und Weise zu dienen. Muss immer was Neues, das neue Terrain, um die Leute zu unterhalten, um die Leute bei der Stange zu halten. Und wir sehen das gerade in charismatischen Kreisen oft. Ne? Es gibt immer diese neuen Wellen, die durchkommen. Weißt du, mal war es die Prophetenwelle, dann die Heilungswelle, dann der Toronto-Segen und die nächste Welle ist sicher schon unterwegs. Immer das Nächste, immer das Neue. Ich persönlich glaube nicht, dass der Heilige Geist in Wellen arbeitet. Er ist kein Surfer, der Heilige Geist ist eine Person. Ich glaube, er ist sehr beständig. Und er wirkt noch genauso in den guten alten Wegen, wie er damals gewirkt hat in der Apostelgeschichte. Und das ist unser Vorbild. Wir müssen nicht irgendwelchen Wellen nachlaufen, nicht irgendwie so dieses hyper, übertrüber, spektakuläre. Pastor Chuck hat mal gesagt, so ein Standardspruch, mir ist es egal, wie hoch du springst im Geist, ich möchte sehen, wie gerade du gehst, wenn du wieder am Boden bist. Darum geht es im Herrn. Und wie letztes Mal gesagt haben, ein Mensch, der Jesus voll hingegeben ist, der in ihm aufgeht, das ist ein Mensch, der heil wird. Das ist ein Mensch, der Erfüllung findet, der Stabilität hat in seinem Leben. Und die Zeichen und Wunder, das folgt nach. Einige sagen Johannes der Täufer, andere Elia, andere wieder Jeremia. Prophet Jeremia war bekannt als der weinende Prophet. Als die Babylonier 586 Jerusalem zerstört haben, hat Jeremia geweint um sein Volk, das da gerichtet wurde, weil sie nicht Buße getan haben. Der arme Jeremia. 40 Jahre lang hat er gepredigt, hat gesagt, Leute, kehrt um. Sonst muss Gott richten, kehrt um. Und kein einziger hat sich bekehrt, zumindest soweit wir lesen können. Wie würdet ihr den Dienst haben wollen? Gott hat ihn dazu berufen, 40 Jahre lang zu dienen und keine Frucht zu sehen, zumindest keine äußere. Zeigt uns Erfolg. Biblisch gesehen ist einfach Treue dem gegenüber, was der Herr uns aufs Herz legt. Es sind nicht die Zahlen, es sind nicht die Statistiken. Jeremia war ein treuer Mann. Und ich bin mir sicher, Jeremia, er wird mit einer Riesenkrone herumrennen im Himmel. Er war der weinende Prophet, hat geweint über das harte Herz seines Volkes. Hatte so eine Barmherzigkeit, so ein Herz für sein Volk. Als Jerusalem zerstört wurde, ist er da oben gesessen, dort Jerusalem gegenüber auf dem Berg. Dort, wo Jesus gekreuzigt wurde, auf Golgatha, in diesen Höhlen, sieht aus wie ein Totenkopf, sind Höhlen in dem Berg drin. Und er ist dort gesessen und hat geweint. Wir können die Klagelieder lesen, die Jeremia geschrieben hat. Aus dieser Trauer heraus über sein Volk, das hier ja wirklich verloren ging. Und wir wissen, Jesus, er war ein Mann mit Tränen vertraut. sagt uns Jesaja 53. Er war ein Mann voll Barmherzigkeit. In Matthäus 9, Vers 36 haben wir gelesen, als er die Volksmenge sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Er war innerlich bewegt. Jesus hatte Barmherzigkeit. Jesus hat über Jerusalem geweint, als er sich der Stadt genähert hat. Hat er über sie geweint. Über diese Menschen, die ihn als Messias ablehnen. Und über die Verlorenen. Und Jesus wusste, dass Gott Gericht bringen muss, wenn sie nicht Buße tun, wenn sie nicht zu ihm kommen. Matthäus 23, Vers 37 sagt Jesus: Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten und steinigt, die zu ihr gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt und ihre Flügel. Und ihr habt nicht gewollt. Sein Herz war gebrochen. Es ist kein Wunder, dass manche Menschen Jesus für Jeremia gehalten haben. Er war ein Mann voll Barmherzigkeit. Und viele Menschen, viele Gemeinden machen das zum Fokus ihres Dienstes. Barmherzigkeitsdienste. Oder auch dieses Herz für die Verlorenen. Sie weinen über die, die Jesus nicht kennen. Wollen die, haben dieses Herz dafür, wollen die Verlorenen erreichen. Da ist Barmherzigkeit da. Und es gibt jede Menge Evangelisationsprogramme. Ja, wir müssen von Tür zu Tür gehen. Die Hälfte unseres Budgets wird für Mission gewidmet. Und das ist eine wunderbare Sache. Das ist eine tolle Sache. Wenn Gott so führt, wenn es vom Herzen kommt. Das Problem ist, dass es oft gesetzlich werden kann. Eben zu einem Programm. Unser Programm als Gemeinde ist Evangelisation. Und wenn du zu uns kommst, wird von dir erwartet, dass du mitgehst. Von Haus zu Haus oder raus auf die Straße. Ich kenne eine Gemeinde in Wien, die eine wunderbare Gemeinde ist. Ein toller Pastor, wunderbarer Bibellehrer. Aber der auch ein Evangelist ist, er selbst. Und diese Gemeinde hat irgendwo so das angenommen als ihr Ding. Und ich habe aber auch gesehen, es ist so ein bisschen ein Druck da. Wenn du nicht mit rausgehst mit denen, dann bist du aber nicht wirklich geistlich. Und es ist so ein bisschen, schlägt in die Gesetzlichkeit um. Anderes Problem ist, dass in solchen Gemeinden oft nur evangelistische Predigten gepredigt werden. Selbst wenn gar niemand da ist, der sich bekehren muss. Selbst wenn alle gläubig sind. Pastor Chuck Smith, bevor Calvary Chapel begonnen hat, er war in so einer Gemeinde, in so einer Konfession. Gab es Programme, gab es Wettbewerbe zwischen Gemeinden. Wer die meisten Menschen in die Gemeinde bringt, bekommt ein Fahrrad. Am Ende des Monats. Und solche Dinge. Und er schreibt in seinen Büchern, er schreibt davon, wie frustriert er war, dass er jede Woche hat diese wunderbaren evangelistischen Predigten vorbereitet und es war nie jemand da. Es waren immer die Gläubigen da, die Jesus eh schon gekannt hat. Und dann war er frustriert drüber und hat angefangen, die Schafe zu schlagen. Leute, ihr seid nicht geistig genug, ihr bringt niemanden mit. Ihr evangelisiert nicht genug. Das Problem ist, dass die Menschen die Schafe nicht wachsen können, wenn sie nicht wirklich genährt werden. Ja, evangelistische Botschaften haben ihren Platz. Und ich versuche immer wieder was einzubauen, das Evangelium rüberzubringen. Aber wir brauchen mehr, wir brauchen auch hier wieder Ausgewogenheit. Manche sagen, es ist Johannes der Täufer. Andere Elia und andere wieder Jeremia oder einer der Propheten. Propheten, die Gottes Wort mit Vollmacht lehren. Und Jesus war so einer. Im Johannes-Evangelium im Kapitel 6 lesen wir davon, dass die hohen Priester, die wollten Jesus verhaften lassen und haben da ihre Diener, ihre Soldaten, ihre Tempelwache ausgeschickt und sie sind ohne Jesus wiedergekommen. Sie haben gesagt, was ist los, warum habt ihr nicht mitgebracht? Und sie haben gesagt, keiner hat je solche Worte geredet wie dieser. Und nach der Bergpredigt im Kapitel 7 haben wir gelesen, dass Jesus also diese Worte vollendet hatte, da erstaunten die Volksmengen sehr über seine Lehre. Denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Manche Menschen versuchen so Prophetengemeinden zu bauen. Unsere Gemeinde ist ein Lehrzentrum. Ich meine, wir schulen Theologen in unserer Gemeinde. Wir haben eine Bibelstunde jeden Abend. Es gibt Klassen in Hebräisch und Griechisch und ganze Theologie. Wir kennen uns genau aus im Calvinismus und was immer. Endzeittheologie, wir haben alles ganz genau und wir haben unser systematisches Lehrgebäude, ist alles perfekt. Das ist alles sehr theologisch, alles sehr akademisch. Viele Leute in den Gemeinden haben Titel. Doktortiteln und man, wir sind wirklich Studenten. Wir sind zwar wenige, aber wir sind sehr, sehr tief, sehr intellektuell. Wir kennen uns aus im Wort Gottes. Und es ist wunderbar, das Wort Gottes zu studieren. Und wir sollen das Wort Gottes studieren. Ich meine, das tun wir gerade hier. Aber da ist eine Gefahr. Gefahr ist, dass, besonders auch für uns, die wir Gottes Wort lieben, die Gefahr ist, dass wir anfangen, Gottes Wort zu studieren um seiner selbst willen. Einfach intellektuell, um Wissen anzuhäufen, um uns besser in der Bibel auszukennen. Und es kann sehr leer und sehr trocken und sehr gesetzlich werden, so rein intellektuell. Aber wir wollen alle Bibellehrer sein. Warum? Nicht unbedingt, dass wir Jesus besser kennenlernen und ihm näher kommen, sondern dass wir besser argumentieren und diskutieren können über diese kleinen theologischen Unterschiede, die wir haben. Ist wieder, Balance fehlt. Wir können unser Bibelstudium, wir können auch all diese anderen guten Dinge, über die wir gesprochen haben, können wir rausnehmen aus dieser Beziehung mit Jesus. Und dann verfehlen diese Dinge ihren Sinn. Diese Dinge, die ursprünglich ein Segen sein sollen, können sogar kontraproduktiv werden oder auch ein Götze werden. All diese Dinge haben Jesus nicht beeindruckt. Aber als der Petrus gesagt hat, du bist der Christus, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus, du bist unser Retter, du bist unser Herr, du bist unser Gott. Du bist unser Alles, Jesus. Da hat Jesus gesagt, auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Ist die Gemeinde, die Jesus baut. Ist eine Gemeinde, die kein anderes Programm hat, außer Jesus. Die ihm zu allem macht. Ups. Zum ganzen Fokus. Gemeinde, die kein anderes Programm hat, außer Jesus. Nicht hauptsächlich für ihn zu arbeiten, nicht Gelehrte zu sein über ihn, die nicht zusammenkommen, um irgendwas von ihm zu bekommen, weiß nicht, Zeichen und Wunder oder irgendwelche Erfahrungen, nicht zusammenkommen, um irgendeine Erfahrung zu machen, sondern die einfach verliebt sind in ihm. Die sagen, Jesus, du bist unser Alles. Jesus, du bist unsere Ausrichtung. Wir sind hier, um dir zu begegnen. Eine Jesus-Gemeinde, eine Gemeinde, die verliebt ist in ihm, die ausgerichtet ist auf ihn, die zusammenkommt, um Zeit mit ihm zu verbringen. Und dann all diese anderen Dinge, die gute Dinge sind, die werden automatisch ihren Platz einnehmen, weil wir verliebt sind in Jesus. Mann, ich liebe Jesus. Und ich will mehr von ihm lernen. Und er hat mir einen ganzen Liebesbrief geschrieben. Und ich mag ihn besser kennenlernen. Ich will Gottes Wort studieren. Ist sein Liebesbrief an mich. Hoffentlich war jeder schon von euch verliebt. Was passiert, wenn ihr einen Brief bekommt von eurer Geliebten oder eurem Geliebten? Ich habe noch niemanden getroffen, der sagt, ach, jetzt muss ich mich schon wieder hinsetzen und einen Brief lesen. Ah, ist so trocken, so. Pff. Naja. Ich will ein guter Freund sein, ich lese ihn halt. Nee, ich meine, wir reißen das auf und wir lesen es durch einmal, zweimal, dreimal und unterstreichen uns die Stellen. Nee, sie liebt mich immer noch. Ich will sie besser kennenlernen, wie sie denkt, was sie fühlt. Weil ich verliebt bin. Das soll unsere Motivation sein. Das ist unser Ziel. Das ist, warum wir die Bibel studieren, weil wir ihn näher kommen wollen, ihn besser kennenlernen wollen, weil wir ihn lieben. Wenn das passiert, dann ist dein Studium nicht nur mehr Wissen oder nicht nur mehr Theorie oder Theologie in deinem Kopf, sondern es wird dein Leben beeinflussen, weil du diese Wahrheiten persönlich erfährst, die du studierst. Und weil du dieser Person, über die du studierst, weil du ihr persönlich begegnest und du persönliche Erfahrungen mit ihr machst, weil Jesus dich anspricht aus seinem Wort. Wenn wir verliebt sind in Jesus, werden wir auch sein Wirken, seine Realität erfahren. Einfach weil wir uns auf ihn einlassen. Die Bibel sagt uns, naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Und wir werden ihn erleben. Wir werden erleben, wie er übernatürlich, natürlich in unserem Leben wirkt und durch unser Leben wirkt. Und das ist eine wunderbare Sache, gebraucht zu werden von Gott und zu sehen, wie Gott Menschen berührt und wie Gott Leben verändert. Das ist, was ich liebe an meinem Job hier. Das ist eine wunderbare Sache, zu sehen, wie Gott wirkt und sein Wort in uns. Wie er Menschen berührt und verändert. Und wenn wir verliebt sind in Jesus, werden wir auch ein Herz haben für die Verlorenen. Wir werden ein Herz haben, andere für ihn zu erreichen. Nicht aus irgendeiner Pflicht oder weil es irgendeinen Druck gibt oder ein Programm gibt, sondern weil wir sein Herz haben, weil diese Gemeinschaft mit ihm uns prägt. So wie Mose, der Zeit in der Gegenwart Gottes verbracht hat und dann, als er rausgekommen ist aus diesem Bundeszelt, hat sein Angesicht gestrahlt, weil er Gott reflektiert hat, was von diesem Leben reflektiert hat, das in Gott ist. Und so auch wir werden Jesus reflektieren, wenn wir Zeit mit ihm verbringen. Und wir werden zu strahlen beginnen und Menschen werden sehen können, dass Jesus in uns ist. Und das wird Menschen anrühren, das wird Menschen anziehen. Wir werden sagen, hey Mann, was hast du in deinem Leben? Gehst durch diese schwierigen Umstände und trotzdem hältst du an Gott fest und trotzdem hast du diesen Frieden, der ja, das Verstehen übersteigt, diese Umstände übersteigt. Was ist das, was deinem Leben Halt gibt? Dann können wir sagen, naja, ist eine Person, ist Jesus. Und er will auch dich, Gemeinschaft mit dir haben und dass du mit ihm lebst. Und dann, wenn Menschen zu Jesus kommen, das wird sie verändern. Und wenn Menschen zu Jesus kommen und von ihm verändert werden, das wird auch unsere Stadt verändern. Und das wird auch unser Land verändern. Es wird von innen herauskommen. Ich glaube, wahre Reformation ist nicht möglich. Wir Christen versuchen anderen unsere Moral aufzuzwingen oder anderen zu sagen, sei ein guter Mensch oder tu das nicht. Ja, so weit, so gut. Besser als wir haben gottlose Gesetze, aber das wird nicht wirklich, Menschen werden sich nicht wirklich dran halten. Es wird nicht wirklich eine Reformation bewirken in unserem Land. Sondern wenn es von innen kommt, wenn Gott uns verändert, das wird wahre Veränderung bringen. Und was anderes Wunderbares passiert, wenn wir eine Gemeinde sind, die auf Jesus ausgerichtet ist, dann werden wir auch eins werden in ihm. Dann werden wir nicht so sehr einander anschauen mit all unseren Fehlern, all unseren Schwächen, sondern wir werden einander durch Jesus sehen. Und wir werden nicht abgelenkt sein von diesen unterschiedlichen Visionen, die der Herr uns gegeben hat und unterschiedlichen Betonungen, die Gott für unseren persönlichen Dienst uns aufs Herz gelegt hat, sondern wir werden eins sein in ihm und wir werden zusammenwirken als Leib, wo jeder seinen Platz einnimmt. Aber er ist das Haupt. Das ist eine wunderbare Sache, wenn das passiert. Gottes Programm für unsere Gemeinde ist eine Person. Gottes Programm für unsere Gemeinde ist Jesus. dass wir ihm begegnen, ihn verehren, ihn verherrlichen mit unserem Leben, ihn anbeten, ihn hochachten. Wir wollen zusammenkommen, um ihn besser kennenzulernen und Gemeinschaft zu haben mit ihm. Seht ihr, es geht hier nicht um äußerliche Programme. Es geht nicht darum, dass wir heute Morgen hier sind, um mehr Wissen anzuhäufen aus Gottes Wort. Oder irgendwelche Rituale zu vollziehen, Abendmahl zu feiern, irgendwas Äußerliches. Oder Lieder zu singen, weil man es halt so tut. Nein, wir sind hier, um Jesus zu begegnen, um einer Person zu begegnen. Und diese Dinge, Gottes Wort, das Abendmahl, auch Anbetung, das sind Gelegenheiten, Angebote, ihm zu begegnen, ihn zu erfahren und das wirklich zu erfahren, was er am Kreuz für uns getan hat. Deswegen sind wir hier, wegen Jesus, für ihn. Wir wollen ihn besser kennenlernen und wir wollen ihm folgen, wohin immer er uns führt. Ich denke, es ist eine sehr einfache Predigt heute. Nicht sehr tief. Eine einfache Sache, Jesus. Aber es ist so einfach für uns, von dieser Einfachheit wegzukommen. Von dieser einfachen Beziehung mit ihm. Dass wir aus unserer Beziehung mit Jesus irgendein ein Programm machen. Oder irgendein intellektuelles Studium machen. Das ist nicht, worum es geht. Ich habe heute keine tiefen theologischen Einsichten, nur das eine. Lass uns bleiben oder, wenn wir davon abgewichen sind, zurückkommen zu dieser Einfachheit. In unserem persönlichen Leben, aber auch in unserem Gemeindeleben. Es geht um Jesus. Um Jesus, Jesus, Jesus. In unserem persönlichen Leben. Vernachlässigt nicht diese persönliche Beziehung mit ihm. Selbst Aktivitäten, selbst christlicher Dienst ist kein Ersatz für diese persönliche Beziehung mit ihm. Wirklich Gemeinschaft mit ihm zu haben jeden Tag. Ihn zu suchen in seinem Wort. Mit ihm zu reden im Gebet. Auf ihn zu hören. Als Familie. Leute, Ehepaare. Vor allem Väter. Ruft eure Familien zusammen. Um Jesus. Lest gemeinsam in der Bibel. Muss nicht lang sein. Einen kleinen Abschnitt jeden Tag. Betet füreinander. Es wird Wunder tun in euren Beziehungen. Versammelt euch als Familie um Jesus. Auch als Gemeinde. Lasst uns Jesus im Zentrum halten. In Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 42, da heißt es, sie verharrten in der Lehre der Apostel, in Gottes Wort und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes, im Abendmahl. Und in den Gebeten. Ein bisschen weiter unten heißt, sie verharrten täglich einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot. Hey, das ist was ihr als Familie machen könnt. Ihr könntet mal Abendmahl feiern daheim. Als Familie. Wir versammeln um den Tisch des Herrn. Sie nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens. Sie lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Und der Herr aber da täglich hinzu, die gerettet werden sollen. Manchmal einer, manchmal 3000. Aber der Herr hat hinzugefügt und seine Gemeinde gebaut. Das ist unser Programm. Jesus. Dass wir gemeinsam Zeit in seinem Wort verbringen. Gemeinschaft miteinander als Leib Christi. Wo wir einander ermutigen können, auch ermahnen, wenn es notwendig ist, füreinander da sein, einander tragen. In den Gebeten. Gemeinschaft mit Gott, dass wir Gott loben für das, wer er ist, für das, was er für uns getan hat. Wirklich, wenn es dir schlecht geht, bet Gott an. Fang an, Gott zu loben. Das verändert die Perspektive in unserem Leben. Brechen des Brotes. Dass wir uns versammeln, dran denken an das, was Jesus für uns getan hat. Und das wollen wir heute Morgen noch tun. Wir wollen uns um den Tisch des Herrn versammeln. Daran denken, was er am Kreuz für uns getan hat. Und an seine große Liebe für uns.